Wie würdest du diesen Satz vervollständigen, fortsetzen? Zu Hause ist... Wie würdest du dein Zuhause beschreiben? Was macht dein Zuhause aus? Wo ich sein kann, wie ich bin. Wo man den Bauch nicht einziehen muss. Den habe ich auch mal gesehen, ja, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Es gibt in die Gegenwart von Gott. Es gibt so viele Sprüche und Bilder dazu, oder? Zu Hause ist, wo die Liebe wohnt, wo Erinnerungen geboren werden, Freunde immer willkommen sind und jederzeit ein Lächeln auf dich wartet. Das klingt sehr romantisch, ich weiß nicht, ob gerade jederzeit ein Lächeln auf dich wartet. Oder zu Hause ist da, wo nicht nur der Schlüssel passt und auch das Herz sich wohlfühlt. Oder eben das mit dem Bauch, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Oder was ich an meinem Zuhause am meisten liebe, sind die Menschen, mit denen ich es teile. Wenn ich an das Zuhause denken, wenn wir an das Zuhause denken, dann ist oft auch die Vorstellung, das Zuhause ist mein Zufluchtsort, meine Oase, meine Privatsphäre, dort, wo ich mich rückziehen kann, wo mich alle in Ruhe lassen sollen, oder? Ich arbeite hart und dann gehe ich nach Hause und dann will ich einfach meine Ruhe haben, oder? Und das ist auch berechtigt, wir brauchen auch einen Rückzugsort, wir brauchen auch einen Ort der Ruhe. Aber ist das alles? Hat Gott uns ein Zuhause gegeben, nur deshalb, dass wir uns zurückziehen können? Ich glaube, Gott hat eine viel größere Vision für unser Zuhause. Und die Frage ist, was für eine Vision hast du für dein Zuhause? Hast du überhaupt eine? Stell dir vor, dein Zuhause könnte ein Ort sein, wo Menschen Gottes Liebe erfahren. Dein Zuhause könnte ein Ort sein, wo Menschen erfahren, ganz praktisch, wie großzügig dein Vater im Himmel ist. Warum? Weil du selber so großzügig bist. Dein Zuhause könnte ein Ort sein, wo Menschen, die zerbrochene Herzen haben, Heilung erfahren, weil du deine Tür aufmachst und ihnen eine heilsame Gemeinschaft anbietest. Dein Zuhause könnte der Ort sein, wo Menschen Jesus kennenlernen, wo Menschen in der Jüngerschaft wachsen, zu Nachfolgern von Jesus werden. Stell dir vor, dein Zuhause könnte ein Ort sein, wo das Himmelreich Gottes sichtbar wird in dieser Welt. Wer will das? Unbedingt, unbedingt. Ich bete immer wieder. Betest du für dein Zuhause? Ich bete immer wieder für unser Zuhause und sage, Herr, unsere Wohnung, so wie sie ist, soll sie ein Ort werden, wo Menschen zu Jüngern werden, wo Menschen geheilt werden. Ich stelle unsere Wohnung immer wieder Gott zur Verfügung und sage, da, du hast sie. Wir sind nicht einfach Besitzer, wir sind Verwalter der Güter Gottes. Aber wie können wir all das zu Hause erleben? Wie kann diese Vision Realität werden? Wir lesen im 1. Petrusbrief, hier finden wir eine Antwort darauf. 1. Petrus, Kapitel 4, ab Vers 7. Es heißt hier, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Man könnte sagen, ja, Petrus, also nahe gekommen, das Ende aller Dinge, jetzt sind schon 2000 Jahre vergangen. Aber diese Stelle ist aktueller denn je. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Stell dir vor, wenn du mit dieser Perspektive lebst, wenn du mit dieser Perspektive durchs Leben gehst, es könnte sein, dass es morgen fertig ist. Es könnte sein, dass Jesus bald wiederkommt. Wie würdest du leben? Wie würdest du deine Prioritäten setzen? Worin würdest du dich investieren die ganze Zeit? Deine Energie, deine Ressourcen und so weiter. Wie würdest du leben? Würde sich etwas ändern, wenn du ganz genau wüsstest, in einer Woche ist es fertig oder in einem Monat oder in einem Jahr? Würden wir vielleicht anders leben? Und Petrus sagt hier, wenn wir uns darauf fokussieren, wenn wir uns bewusst sind, es könnte bald fertig sein, das Ende aller Dinge, dann ist es wichtig, uns darauf zu fokussieren, auf das Gebet, auf die Beziehung zu Gott. Und dass wir uns davon nicht abhalten lassen. Was hält dich vom Gebet ab? Es gibt so viele Dinge, die uns davon abhalten. Auch so kleine Gegenstände, die man hier hat in der Hosentasche, oder? Die können uns sowas von anhalten, die Handys und die ständige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Und er sagt, seid besonnen und nüchtern zum Gebet, bleibt dran. Warum? Wenn wir diese Beziehung zu Gott pflegen, erfahren wir selber diese Liebe und dann haben wir etwas zum Weitergeben. Erst dann können wir eine innige Liebe zueinander, untereinander haben. Weil wir sie von Gott empfangen haben, können wir das weitergeben. Und ich möchte dich fragen und auch mich heute Morgen, wenn du an die Gemeinde denkst, wenn du an deine geistlichen Brüder und Schwestern denkst, was empfindest du? Eine innige Liebe, dass du sagst, wow, ich freue mich. Hast du dich darauf gefreut heute Morgen? Ich sehe heute wieder meine Familie, meinen Bruder, meine Schwester und ich liebe sie so innig. Brennend heißt das, oder? So stark. Kennst du das gegenüber deiner Gemeindefamilie? Oder kommen die einzelnen Menschen, die sagen, also innig lieben, schon schwierig, diese Person so innig zu lieben. Ich gebe mir schon Mühe, aber es ist eben mühsam. Wenn wir das merken, müssen wir uns nicht einfach nur schlecht fühlen, sondern wir können immer wieder zum Vater, zurück zum Feld 1, zum Gebet, zurück zu ihm gehen und sagen, okay, Vater, also diese innige Liebe, die habe ich nicht wirklich, aber ich empfange sie von dir, damit ich sie weitergeben kann. Und wisst ihr, diese Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl oder schöne Worte, sondern die ist ganz praktisch. Hier heißt es, diese Liebe deckt Sünden auf, deckt Sünden zu, das heißt, ist bereit zu vergeben. Und diese Liebe zeigt sich auch ganz konkret dadurch, dass wir untereinander gastfreundlich sind. Die innige Liebe hat mit Gastfreundschaft zu tun, sagt Petrus hier. Was verstehst du unter Gastfreundschaft? Wir haben manche von uns ein Gästezimmer oder eine Gästematratze, oder? Aber was bedeutet Gastfreundschaft wirklich? Irgendeine Idee? Dass ich, ja.
Entschuldigung. Ja, einfach Türen aufmachen, auch nicht verklopfen tun, wo mir gar nicht passt.
Mhm. Türen aufmachen, auch wenn es nicht mir gerade passt, ja.
Das kann auch ein Kollege sein und vielleicht passt er mir gerade in dem Moment. Aber wenn ich einfach klopfen, heisst dann nicht etwas da.
Unabhängig, wer kommt an der Tür, ja. Ja, nicht einfach, wir sind auch gelehrt worden, der Fremden macht man die Tür nicht auf, ja, genau. In erster Linie müssen wir unser Herzen öffnen, oder? Und schauen, haben auch andere Menschen Platz in meinem Herzen? Und erst nachher geht es darum, Türen zu öffnen und Töpfe zu öffnen und zu teilen. Es geht in erster Linie um unser Herz, dass wir es öffnen. Sei gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren, sagt hier Petrus. Wo hast du zuletzt Gastfreundschaft erlebt? Kennt ihr das so? Oder kommt selten vor. Aus Gastfreundschaft ist sogar ein Geschäftsmodell geworden. Hotels, Restaurant, Airbnbs verdienen Geld damit, mit Gastfreunden. Und die machen sehr gut, aber für Geld. Kürzlich war ich in einer SAC-Berghütte und ich war überrascht von der Gastfreundschaft. Wisst ihr warum? Die haben nicht nur einfach das Übliche getan. Du hast gemerkt, die machen es aus Leidenschaft. Eine junge Hüttenwärterin, so motiviert. Und ich habe gemerkt, die machen das nicht nur fürs Geld. Wir sind zu spät zum Abendessen gekommen, 2 Stunden zu spät. Und die haben uns, ich habe gesagt, ja, es gibt sicher keine Nacht mehr. Und die haben uns alles aufgetischt, sogar Dessert und alles. Und ich habe einfach gestaunt, das ist Gastfreundschaft. Nicht nur, oh, Halb sieben habe ich gesagt, fertig, nein, gibt's nichts mehr. Oder diese Woche sind wir von einer Freundin eingeladen worden zum Mittagessen und dann gab es Tessiner Braten. Und ich habe mich gefragt, ja, was feiern wir denn? Also das war so, wow. Wie wenn wir ein Fest gefeiert hätten, Gastfreundschaft. Es hat mich berührt. Gastfreundschaft bedeutet nicht einfach nur, dass Leute bei uns übernachten im Gästezimmer, sondern es hat damit zu tun, dass wir den Tisch und das Essen mit anderen teilen. Das Zuhause für Geschwister öffnen und ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und ein offenes Ohr schenken. Das ist so wertvoll in einer Gesellschaft, in der Menschen keine Zeit haben. Gastfreundschaft kostet immer etwas, oder? Zeit, Energie, Geld, manchmal Nerven, manchmal Geduld. Es kostet immer was. Deshalb schreibt Petrus hier, seid gastfreundlich, ohne Muren. Ohne euch, heißt es in einer anderen Übersetzung, ohne euch über die zusätzliche Arbeit zu beklagen. Es gibt zusätzliche Arbeit, es kostet immer was. Aber Petrus sagt, wir sollen es von Herzen machen, freiwillig. Wie auch Paulus sagt in 2. Korinther 9,8, jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das bezieht sich nicht nur auf das Spenden, sondern auch auf Gastfreundschaft. Von Herzen, freiwillig. Ja, wenn ich mich gezwungen fühle oder aus einem schlechten Gewissen, ich sollte wieder mal jemanden einladen. Oder nein, es soll von Herzen kommen. Es ist in erster Linie eine Herzenshaltung. Gastfreundschaft fängt im eigenen Herzen an. Es ist eine Haltung, eine Denkweise. Wenn du immer nur an dich denkst, dann wirst du Angst haben, selber zu kurz zu kommen, oder? Ja, dann habe ich zu wenig Freizeit für mich, oder? Und dann wird es schwierig, Gastfreundschaft zu üben. Aber wenn dein Denken erneuert wird und du realisierst, wie der Vater im Himmel mit dir umgegangen ist und wie gastfreundlich er dir begegnet ist, dann wirst du auch gastfreundlich sein können. Es geht so viel darum, dass wir unser Denken erneuern, dass wir realisieren, die Himmelreichkultur ist geprägt von Gastfreundschaft. Dann werden wir frei von Egoismus und dann können wir unser Haus und unser Herzen öffnen. Vielleicht sagst du, ja, aber Adi, ich bin nicht so ein Beziehungsmensch wie du. Ich kann es verstehen, du machst es ohne Muren. Das liegt dir einfach, weil du so beziehungsorientiert bist. Ja, es kann sein, dass ich kein Problem mit Muren habe bei diesem Thema. Bei mir sind es vielleicht andere Themen, wo ich zu Muren neige. Aber was, wenn es dich manchmal ein Opfer braucht, um Gastfreundschaft zu erweisen? Und was, wenn dadurch Menschen Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade, Gottes Großzügigkeit erfahren? Wenn es nichts kostet, ist es auch nichts wert, oder? Und ich kann es verstehen, dass wir manchmal denken, ah, ich bin so müde. Ich mag einfach keinen Menschen um mich sehen im Moment, oder? Oder ich habe keine Energie oder keine Zeit. Es kann solche Momente geben, aber wenn es jede Woche so ist, dann ist mit deinem Lebensstil etwas nicht in Ordnung. Wir nehmen uns ja Zeit für das, was in unseren Augen wertvoll ist, oder? Und in den Augen von Jesus sind Menschen wertvoll. Nicht materielle Dinge, sondern Menschen. Und wenn du keine Zeit mehr für Menschen hast, weil du so viel arbeitest, um deinen Wohlstand und Luxus aufrechtzuerhalten, dann stimmen die Verhältnisse nicht mehr. Wenn du keine Energie mehr hast für die Menschen, dann opferst du Beziehungen für deinen Wohlstand. Menschen haben schon immer geopfert, den Götzen. Und wenn du Beziehungen opferst, dann ist Wohlstand dein Luxus, dein Götze. Kehre um, setz neue Prioritäten in deinem Leben. Ein solches Haus, wo Gastfreundschaft gepflegt wurde, war das Haus von Maria und Martha und Lazarus in Bethanien. Und dort ging Jesus immer wieder gern. Und wir lesen davon im Lukas-Evangelium, Das heißt, es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Gastfreundlich. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Sehr gastfreundlich, oder? Es war am Kochen und so weiter. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist not, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Es ist eine sehr spannende Geschichte und ich habe mich gefragt, ja, der Petrus war wahrscheinlich auch dabei, meinte er wohl Martha, als er sagte, seid gastfreundlich ohne Murren? Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, jemand muss ja kochen, oder? Und wenn man es zusammen macht, ist viel ringer, oder? Und wenn man sich ein bisschen ausgenutzt vorkommt, dann ist die Freude an Gastfreundschaft auch vorbei, oder? Und irgendwie müssen wir einen Weg finden, dass es uns selber auch nicht zu viel wird. Manchmal ist auch der Perfektionismus ein Problem. Also ich kann nur dann jemanden einladen, wenn ich ja, aufgeräumt habe, wenn das Haus ganz sauber ist, oder? Und das schaffe ich meistens nicht. Und dann, wir müssen einfach mal unsere Standards und unsere Vorstellungen ein bisschen runterschrauben und sagen, hey, so what? Ja, wenn es nicht ganz gut geputzt ist, dann helfen Sie mir vielleicht, das Bett zu putzen, wenn es Ihnen nicht passt. Und, nein, wir machen uns so viel Stress, es muss ganz genau so sein, wenn es nicht so ist, dann kann ich halt niemanden einladen. Wir brauchen ein bisschen Entspannung, uns weniger Sorgen machen wie Martha. Und hier diese Geschichte sagt nicht, ja, Martha ist schlecht und Maria ist gut, das nicht, sondern hier wird gezeigt, bei Gastfreundschaft geht es um mehr als nur ums Essen. Ist mega gut, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sitzen, zu essen. Es passiert sehr viel während dem Essen. Aber es soll um mehr gehen. Auch am Dienstagabend, wenn wir zusammenkommen, unsere Hausgemeinschaft, wir essen meistens sehr gut, oder? Aber es geht nicht nur um das, sondern es geht in erster Linie um Jüngerschaft. Zu den Füßen von Jesus sitzen und von ihm lernen. Das ist die Vision für dein Zuhause, dass du und andere Menschen zu den Füßen von Jesus sitzen könnt und von ihm lernt. Denn der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, heißt es in der Bibel. Wir müssen auch unseren Geist ernähren. Und wie oft vernachlässigen wir ihn. Also das heißt, Jesus möchte, dass dein Haus ein Ort wird, wo Menschen Jesus begegnen, von ihm lernen, was es heißt, ein Jünger von ihm zu sein. Bist du bereit dazu? Und er ist da, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gäste haben, ist Jesus da. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil er versprochen hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Glauben wir das wirklich? So oft, wie oft betest du, Jesus, ich will dir nahe sein. Jesus, ich will dich besser kennenlernen. Er sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich in ihrer Mitte, wenn wir das wirklich glauben würden. Jesus ist in unserer Mitte, wenn wir zusammenkommen in seinem Namen. Wir dürfen ihn erleben, auch zu Hause, nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Ich glaube, wenn wir das von Herzen glauben würden, dann würden wir öfter zusammenkommen, um Jesus zu sehen. Jesus will in deinem Zuhause erfahrbar werden. Im Hebräerbrief 13,2 lesen wir, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Hoppla. Es ist so etwas mit der Gastfreundschaft, dass das sich immer wieder versandet, oder? Ich sollte wieder mal wünschen, ja komm, wir machen mal ab, oder? Hey, wir sehen uns mal wieder, oder? Und es vergeht ein Jahr und wir haben uns nicht gesehen, wenn wir nicht Nägel mit Köpfe machen, oder? wir neigen immer wieder dazu, das zu vernachlässigen. Deshalb werden wir ermahnt, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Und hier ist eine Anspielung auf eine ganz spannende Geschichte aus dem Leben von Abraham im 1. Mose 18. Hier heißt es, und der Herr erschien ihm, also dem Abraham, bei den Terebinten Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß. Der hatte nicht mal ein Haus, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geht doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht euch eure Füße. Und lasst euch nieder unter dem Baum, so will ich ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Sehr rätselhaft. Wer sind die drei Männer? Hier heißt es, der Herr, im Original Jahwe, Gott selber, besucht Abraham. Gewisse Ausleger denken, ja, es ist die ganze Dreieinigkeit anwesend, Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen. Andere sagen, es ist der Jahwe und zwei Engel. Weil später in der Geschichte heißt es, dass zwei Engel weiter nach Sodom und Gomorra ziehen. Wir wissen es nicht genau. Aber Tatsache ist, Abraham, ohne richtig zu realisieren, wenn es geht, bringt Gott selber Wasser, damit er sich die Füße waschen kann und bereitet ihm ein Essen vor. Ohne zu wissen, erweist er Gott selber Gastfreundschaft. Krass. Und wenn wir weiterlesen, er ist ein bisschen bescheiden, sagt, ja, ein bisschen Brot könnte ich schon bringen. Was macht er? Er schlachtet ein Kalb oder ein Rind und es gibt ein Festessen. Und da sehen wir, Gastfreundschaft hat auch mit Großzügigkeit zu tun. Für Gäste kommt das Beste in Frage. Ein geiziger Mensch kann nicht gastfreundlich sein, weil er ständig rechnet. Das kostet so viel und das kostet so viel und das geht nicht, oder? Deshalb sehr interessant, im gleichen Zusammenhang mit Gastfreundschaft heißt es hier im Hebräerbrief, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Es geht darum, dass wir erfahren, wie gastfreundlich, wie großzügig unser Vater im Himmel ist. Hast du das erlebt? Kennst du das? Er ist sowas von, du kannst nicht großzügiger sein als Gott. Und wenn ich erlebt habe und wenn ich vertraue, er verlässt mich nie. Er sorgt für mich. Und er lässt mich niemals im Stich. Dann muss ich mich nicht am Allem festklammern und nein, es ist zu teuer, wenn ich Gäste bei mir habe. Nein, dann bin ich freigebend. Dann sage ich, ja, ich habe das von Gott empfangen und ich kann es weitergeben. Und wenn ich es nicht mehr habe, dann wird Gott mir wiedergeben, wenn ich das brauche. Und so können wir frei werden von der Geldgier. Und ich glaube, ein Grund, warum Menschen nicht gastfreundlich sein können, ist die Geldgier. Dass wir Dinge mehr lieben als Menschen. Dass wir Menschen nutzen und Dinge lieben, oder? Statt umgekehrt. Deshalb müssen wir umkehren und uns prüfen, ist da Geldgier in meinem Leben, dass ich so Mühe habe mit der Gastfreundschaft. Wir sollen das Geld nutzen und die Menschen lieben, nicht umgekehrt. Ein weiterer Grund, warum Menschen Mühe haben mit der Gastfreundschaft, ist der Egoismus. Keine Zeit, keine Energie, ich mag nicht. Aber das, was in unseren Augen wertvoll ist, dafür nehmen wir uns immer Zeit. Sehr spannend beim Abraham. Er sehr gastfreundlich, großzügig. Und manchmal denken wir, wow, ich habe so viel gegeben. Aber weißt du, bei Gott kannst du nicht mehr geben, als er gibt. Was erlebt Abraham hier? Wie Gott selber ihn beschenkt durch Gastfreundschaft. Er kommt zu ihm und sagt, hey, ihr seid halt zwar alte Leute, aber ihr werdet einen Sohn bekommen in einem Jahr. Und Sarah lacht und sagt, ja, ja, sicher. Und nicht nur das. Durch die Gastfreundschaft empfangen sie diese große Zusage von Gott. Und noch etwas mehr. Es heißt hier, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Er nimmt ihn hinein in seine Pläne und Geheimnisse und sagt, hey, mein Freund, das habe ich vor mit Sodom und Gomorra und so. Und ich will, dass du das weißt. Stell dir vor, durch Gastfreundschaft will Gott selber in deinem Haus hineinkommen und dich beschenken. Willst du das? Er will das. Er will vorbeikommen. Auch deine Gastfreundschaft kann zu einer unglaublichen Gottesbegegnung führen, die dein Leben für immer verändern wird, wie beim Abraham. Auch Jesus sagt seinen Jüngern, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wir staunen über Abraham und sagen, wow, Gott selber war bei ihm. Du darfst das auch erleben. Jesus sagt uns eins zu eins, wenn wir einen Jünger von Jesus aufnehmen, nehmen wir Jesus auf und damit den Vater auch. Wann hast du Jesus das letzte Mal aufgenommen, ist die Frage. Die Möglichkeit besteht. Oder Jesus sagt auch, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wann hast du Jesus das letzte Mal zum Essen dabei gehabt? Wann hast du das letzte Mal Jesus ein Glas Wasser gegeben? Gestern. Bei uns war es vorgestern, am Dienstag. Wie? Freitag und am Dienstag auch. Ja, genau. Wir haben nicht mehr den Überblick. Ja, genau. Egal. Was ihr getan habt, einem dieser meinen geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Glauben wir das wirklich? Wenn wir unsere Geschwister aufnehmen, wenn wir Gastfreundschaft erweisen, dann dienen wir Jesus selber. Er ist mit uns am Tisch und der Vater auch. Und wie oft beten wir, Herr, ich will dir begegnen und Herr, ich will dir nahe sein und ich will dich sehen. Sag bitte. So könnt ihr es auch sehen. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Gastfreundschaft fängt in unseren Herzen an. Dort müssen wir frei werden von Egoismus, von Geldliebe und lernen, das zu schätzen, was Gott schätzt. Und das geschieht, wenn wir realisieren, dass wir nicht wirklich Besitzer sind, sondern nur Verwalter dessen, was Gott uns anvertraut hat. Wenn wir realisieren, dass wir nicht für immer hier sein werden, dass wir nur Gäste und Fremde auf dieser Erde sind, so wie Petrus auch schreibt, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen, dem Egoismus, der Geldliebe, der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Vergesst nicht, ihr seid selber Gäste und Fremdlinge in dieser Welt. Ihr seid selber auf die Gastfreundschaft Gottes angewiesen. Ihr wart Fremde, ihr wart nicht Hausgenossen von Gott, aber Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, der sein himmlisches Zuhause verließ, um aus uns Fremden Gottes Hausgenossen zu machen. Durch sein Leben, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung hat er den Weg freigemacht, dass wir ein Zuhause haben können, damit wir Gottes Gastfreundschaft und Großzügigkeit erfahren dürfen. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wenn du noch nicht angekommen bist in das Haus Gottes, dann bist du heute eingeladen, zu Jesus zu kommen und sagen, ich will dabei sein. Ich will auch dazu gehören. Gib ihm dein Leben. Geh durch diese Tür, die Jesus Christus heißt. Und es bewegt mich so sehr, zu realisieren, dass Jesus das himmlische Zuhause verließ, um mir ein Zuhause zu geben. Es heißt von ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen, das ist Jesus, hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Der war ständig unterwegs und war auf Gastfreundschaft angewiesen. Warum? Um uns den Weg ins Vaterhaus zu eröffnen. Was für ein Gott haben wir? Wie gastfreundlich, dass er ist, wie er uns begegnet. Und wenn wir das erlebt haben, dann macht das etwas mit uns. Und bevor Jesus wieder diese Welt verlässt, macht er seine Jünger eine Zusicherung. Er sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht so, hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Was für ein Versprechen, was für eine Perspektive haben wir? Wir werden für immer Gottes Gastfreundschaft genießen dürfen. Und dort ist auch von Essen die Rede, dass wir zu Tisch sitzen werden mit Abraham und Isaac und Jakob. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein wird. Sehr spannend. Es ist die Gastfreundschaft unseres Vaters im Himmel, die uns zu gastfreundlichen Menschen macht. Sein Wesen soll immer mehr auf uns, auf seine Kinder abfärben. Und die Frage ist ja, wie kannst du diese Gastfreundschaft persönlich zu Hause pflegen? Frag Gott. Frag ihn, was das für dich bedeutet. Es gibt kein Rezept, dann und dann bin ich gastfreundlich. Nicht jeder hat genug Kraft, genug Zeit, genug Ressourcen. Gott hat dir ein Maß anvertraut und mit diesem Maß hat er dir auch eine Verantwortung gegeben. Frag Gott, wie das aussehen kann, ob du regelmäßig Leute einlädst oder wenn du einen Hauskreis, eine Kleingruppe bei dir beherbergst oder Menschen in der Stadt einlädst. Vielleicht bist du da und sagst, ja, ich würde gerne, aber mein Mann oder meine Frau, nein, die sehen das überhaupt nicht, oder? Oder, ja, ich bin noch bei meinen Eltern zu Hause, die wollen nicht und ich würde schon. Weißt du, in erster Linie geht es darum, um unser Denken. Und die Frage ist, was hast du für eine Mentalität? Bist du ein Teilnehmer oder ein Gastgeber? Ein Teilnehmer kommt und sagt, was gibt's für mich, oder? Was kann ich nehmen, oder? Ein Gastgeber sagt, oh, wo sind meine Gäste, was kann ich geben? Das heißt, in erster Linie, egal wo du bist, bei der Arbeit kannst du ein Gastgeber sein oder ein Teilnehmer in deiner Nachbarschaft. Überall in deiner Familie, in deiner Ehe, überall kannst du ein Gastgeber oder ein Teilnehmer sein. Auch in der Kirche. Und die Frage ist, wie können wir als Kirche Gastfreundschaft üben? Du kannst kommen und sagen, was gibt's für mich heute? Der Lobpreis hat mir nicht so gefallen heute, vielleicht wird's besser nächstes Mal. Und die Predigt war ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Und so weiter. Und in der Cafeteria hat mich niemand begrüßt und so weiter. Das ist eine Teilnehmermentalität, oder? Wie können sich die anderen um mich kümmern? Aber hey, wir sind Gastgeber. Das ist unser Zuhause, unser geistliches Zuhause. Das heißt, es geht nicht darum, oh, was alle mir geben können. Ich werde selber auch beschenkt. Aber hey, wo ist eine Person, die allein ist? Wen kann ich in die Cafeteria zum Beispiel einladen? Wen kann ich vielleicht anschließen um eins zur Tischgemeinschaft einladen, dass wir zusammen essen, damit diese Leute Gottes Gastfreundschaft erleben dürfen? Eine Gastgebermentalität. Willst du auch ein Gastgeber sein? Hey, das gehört uns, oder? Verhalten wir uns nicht wie Sklaven, sondern wie Eigentümer, oder? Wir sind Eigentümer und Gastgeber. Die Cafeteria ist ein wunderbarer Ort, auch zum Gastfreundschaft leben. Danke allen im Cafeteria-Team, dass ihr das lebt, eine Kultur der Gastfreundschaft, auch die Tischgemeinschaft nach dem Gottesdienst. Es gibt so viele Formen, Gastfreundschaft zu üben. Unser Jonas, wo ist Jonas? Unser Praktikant durfte ganz eindrücklich die Gastfreundschaft erleben. Micha und Valeria Buchhecker haben einfach ihr Gästezimmer ihm zur Verfügung gestellt und er darf ein paar Nächte pro Woche einfach bei ihnen sein und übernachten. Es gibt auch Leute hier, die ihr Zuhause geöffnet haben für ukrainische Flüchtlinge und die haben Gastfreundschaft gepflegt, ganz konkret. Ich danke euch. Es gibt Leute, die Gastfreundschaft pflegen, indem sie unsere ukrainischen Gäste begleiten. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr das tut. Anna, übersetzt für sie, das ist auch Gastfreundschaft. Ich danke dir dafür. Und es gibt Leute, die kümmern sich um Tageskinder. Das ist auch Gastfreundschaft. Familien sagen, hey, ich nehme das Kind für ein paar Stunden oder für einen Tag oder für eine Woche oder ich kümmere mich um alleinerziehende Mütter. Das ist auch Gastfreundschaft. So viele Möglichkeiten, Gottes Großzügigkeit und Gottes Herz zum Ausdruck zu bringen. Frage ihn, was heißt Gastfreundschaft für mich? Ich glaube, das liegt im DNA unserer Gemeinde, dass wir eine gastfreundliche Gemeinde sind. Das haben wir auch durch verschiedene Prophetien gehört. Wir sind und wir sollen immer mehr eine gastfreundliche Gemeinde sein. Wir hatten vor einiger Zeit einen Gebetsabend hier und wir fragten Gott im Gebet, was ist als nächstes dran? Und dann kam dieses Wort, das englische Wort Hospitality. Gastfreundschaft auf Englisch heißt Hospitality. Und in diesem Wort steckt das Wort Spital. Und Gott sprach zu uns, dieser Ort soll ein Ort werden, wo Menschen durch Gastfreundschaft, durch heilsame Beziehungen Heilung erfahren, am Körper, Seele und Geist. Stell dir vor, durch unsere Gastfreundschaft dürfen Menschen Heilung erfahren. Und das ist nicht eine Sache der Profis. Wie viele von euch kennen Airbnb-Wohnungen? Auch schon mal gewesen? Wie habt ihr es gefunden? Hey, ich bin begeistert. Also wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Airbnb. Und Airbnb hat das ganze, dieser Markt der Gastfreundschaft, der bezahlten Gastfreundschaft revolutioniert. Warum? Weil früher waren die Hotelier, oder? Die Gastgeber, oder? Mit riesigen Ausbildung und erst dann konnte man ein Hotel eröffnen. Und die haben das revolutioniert, indem sie gesagt haben, jeder Mensch kann ein Gastgeber werden. Öffne dein Haus und du kannst lernen, wie Gastfreundschaft aussieht. Und ich glaube, das ist das Herz von Gott auch für uns. Nicht einfach ein paar Profis, große Hoteliers, große Hotels, wo Leute Gastfreundschaft erleben. Es kann nicht sein, dass die Welt es besser macht als wir. Gastfreundschaft soll unser Kennzeichen sein. Dass Christen bekannt werden, das sind die ganz freundlichsten Leute, die es gibt. Jedes Haus ein Airbnb. Das heißt nicht, dass du jede Woche fremde Leute bei dir haben musst. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, Gastfreundschaft zu zeigen. Stell dir vor, Gott möchte dein Zuhause brauchen, um anderen Menschen Heilung, Trost, Liebe, Hoffnung zu bringen. Dein Zuhause wird zu einem Ort, wo Menschen Jesus begegnen und ihm immer ähnlicher werden. All das ist durch Gastfreundschaft möglich. Und wir sind auch als Familie immer wieder am Ringen. Wie sieht das konkret aus? Wo sind unsere Grenzen und Möglichkeiten? Ich sage nicht, es ist einfach, aber ich will es nicht mehr anders. Weil wir erleben, wie Heilung geschieht. Wir erleben, wie Menschen Gottes Liebe erfahren. Weil wir erleben, wie Menschen im Glauben wachsen durch Gastfreundschaft. Lasst uns aufstehen und Gott für seine Gastfreundschaft und Großzügigkeit danken. Vater im Himmel, danke, dass du uns willkommen geheißen hast in deinem Zuhause. Dass du dein Herz für uns geöffnet hast. Dein Haus, dein Portemonnaie, alles. Du hast sogar deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben, das Kostbarste, was es gibt. Und angesichts dessen wollen auch wir lernen, gastfreundlich und großzügig zu sein. Danke für alles, was du uns anvertraut hast, an Ressourcen. Danke für unser Zuhause. Danke dafür, ein Dach über unserem Kopf haben dürfen, das ist Gnade. Und ich bitte dich, dass du uns frei machst von Egoismus, von Geldliebe, damit wir es mit anderen teilen können. Und dabei brauchen wir deine Weisheit, dass wir nur das tun, was du für uns vorbereitet hast, dass wir nicht im Aktivismus verfallen und ausbrennen, aber auch nicht in die Passivität zurückbleiben und sagen, mein Sofa gehört nur mir. Ich bitte dich, dass du uns führst, und uns zeigst, was Gastfreundschaft für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Danke für die Bestimmung, die diese Gemeinde haben darf, eine gastfreundliche Gemeinde zu sein. Und ich spreche aus, durch unsere Gastfreundschaft werden Menschen geheilt, am Körper, Seele und Geist. Das ist unsere Bestimmung, Hospitality, das ist unsere DNA. Und wir werden alles geben dafür, dass unsere Gemeinde für unsere Gastfreundschaft, für unsere radikale Gastfreundschaft bekannt ist. Danke, Herr, dass du uns befähigst durch deinen Geist. Danke, Vater, dass wir als deine Kinder dir immer ähnlicher werden dürfen. Was für ein Gott haben wir. Und danke für die Perspektive, die wir haben. In deinem Haus sind viele Wohnungen. Und eines Tages werden wir bei dir sein. Hilf uns, mit dieser Perspektive vor den Augen zu leben. Hilf uns, nicht zu vergessen, das Ende aller Dinge ist nahe. Hilf uns, in erster Linie nach deinem Reich zu trachten, nicht nach unserem Reich. Dein Haus zu bauen, nicht nur unser Haus. Danke, dass du wiederkommst, Jesus. Danke, dass du gegangen bist, um uns eine Wohnung vorzubereiten. Danke, dass es ein großes Festessen geben wird im Himmel, wo wir Gottes Gastfreundschaft erleben werden. Ich freue mich darauf, Herr. Und bis dann, hilf uns, deine Himmelsreichkultur auf die Erde zu bringen und zu verkörpern. Im Namen von deinem Sohn Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.